Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es soll um Termine mit Spitzenpolitikern gegen Bezahlung gehen, um eine Lobbykampagne für alternative Treibstoffe. Das berichtete gestern das ZDF-Magazin Frontal. Betroffen ist das Verkehrsministerium. Wir wollen hier aber gar nicht auf die Frage einer möglichen Bezahlung gegen Termine reden. Wir reden über den Treibstoff HVO 100, um den es geht, und fragen bei Greenpeace an, wie umweltfreundlich dieser für Verbrenner ist. Außerdem gucken wir nach Bayern. Da sieht es so aus, als ob die bayerische Wolfsverordnung von einem Gericht gekippt wurde. Es geht um den Tiefseebergbau. Auf Jamaika tagt wieder die internationale Meeresbodenbehörde und viele sehen einen kommenden Antrag des Inselstaates Nauru zusammen mit dem kanadischen Unternehmen The Metal Company erstmals mit dem echten Tiefseebergbau zu starten, der als sehr umweltschädlich gilt. Und im Verbrauchertipp gucken wir auf Index Policen, eine Mischung aus Rentenversicherung und Indexfonds. Da sind die Verträge oft gedeckelt, warnt die Stiftung Warentest. Seit wenigen Wochen ist der Treibstoff HVO 100 an deutschen Tankstellen erhältlich. Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, sieht in dem aus Pflanzen und Tierfetten hergestellten erneuerbaren Diesel eine bis zu 90% reduzierte Alternative zu fossilem Kraftstoff. Nun berichtete das ZDF-Magazin Frontal von Recherchen, nach der FDP-Spitzenpolitiker eine Lobbykampagne für solche alternativen Kraftstoffe unterstützen würden, also unter anderem für HVO 100. Wir wollen jetzt hier nicht dem Vorwurf der Lobbykampagne nachgehen. Dazu werden Sie mehr in unseren Informationen am Mittag nach 12.10 Uhr erfahren. Ich bin jetzt mit Benjamin Stephan von Greenpeace verbunden. Herr Stephan, ein aus Pflanzen und Tierfetten hergestellter erneuerbarer Diesel. Das klingt doch erstmal vielversprechend, oder?
Das klingt immer schön. Es wird ja auch immer suggeriert, es wären nur Abfallstoffe, die da verwendet würden. Wir sehen es aber sehr skeptisch und sehen HVO 100 als Scheinlösung. Also das ist ein synthetischer Kraftstoff, der erstmal aus Biomasse hergestellt wird. Was wir sehen seit Ende letzten Jahres ist zum Beispiel deutliche Importzunahme aus China, wo vermeintlich viele Altfette jetzt herkommen, also altes Frittenfett aus Garküchen. Was da aber Recherchen nahelegen, ist, dass dort einfach Palmöl aus Indonesien, für die der Regenwald abgeholzt wurde, untergemischt wird.
Über China kommend.
Über China kommt das nach Deutschland, genau. Das wurde ja auch schon an verschiedenen Stellen berichtet, beziehungsweise nach Europa insgesamt. Selbst wenn das Abfallstoffe wären, muss man sich einfach bewusst machen, dass die Abfallstoffe von heute, die dafür verwendet werden könnten, zum Beispiel Stroh oder Holzreste, das sind die Grundstoffe der klimaneutralen Industrie der Zukunft. Die Chemieindustrie braucht Alternativen zu Erdöl, bei der Bauindustrie braucht man Alternativen zu Zement und Stahl. Da gibt es wenig gute Alternativen und im Verkehr haben wir die viel bessere Alternative, nämlich den E-Antrieb, den E-Auto, den E-LKW, der ist viel effizienter. 95% der Energie wandelt der Elektromotor in Bewegung um. Bei einem Verbrenner, wo ich ja dieses HVO 100 reinkippen würde, Da sind es gerade mal 30%.
Das CO2-Emissionen ist das eine. Jetzt, es geht ja um den Vergleich zum herkömmlichen Diesel. Wie sieht es mit anderen Abgasen aus? Feinstaub etc.?
Die sind da alle auch noch da. Das ist nach wie vor ein Verbrennungsmotor. Dadurch, dass das synthetische Kraftstoffe sind, ist das manchmal ein bisschen niedriger bei den einzelnen dann Schadstoffen im Vergleich zu einem fossilen Diesel. Aber das grundsätzliche Problem, dass ich da einen Verbrennungsmotor habe, vor allem auch NO2 und sowas, ist natürlich weitergegeben. Das ist bei einem Elektroauto dann wäre nicht der Fall.
Der Haushalt wird beschlossen, der Bundeshaushalt. Was sagen Sie mit Blick auf den Haushalt des Bundesverkehrsministeriums in Sachen Klimaschutz? Wie bewerten Sie den?
Ja, für den Klimaschutz bietet der Haushaltsentwurf da im Verkehr nicht viel. Also im Gegenteil, wir haben knappe Gelder und vor dem Hintergrund werden wirklich fragwürdige Entscheidungen gefällt. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Zum einen will man am Dienstwagenprivileg festhalten. Das kostet uns SteuerzahlerInnen etwa 5 Milliarden im Jahr. Das geht noch hauptsächlich Richtung Benzin- und Diesel-Dienstwagen, also sehr, sehr klimaschädlich an der Stelle. Auf der anderen Seite ist die Finanzierung des Deutschland-Tickets immer noch nicht geklärt. Da ist die Bundesbeteiligung nur 1,5 Milliarden Euro. In die gleiche Richtung geht es, wenn wir uns angucken, was der Verkehrsminister machen will. Er möchte an dem klimaschädlichen Neubau wohlgemerkt, von Autobahnen festhalten. Da fehlte ihm jetzt eine Milliarde und die hat er sich bei der Bahn geholt. Und wie die Bahn gerade dasteht, wissen wir alle. Und um das auszugleichen, soll es jetzt eine vorgezogene Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn geben. Das klingt dann erstmal okay, aber man muss wissen, dass die Bahn da Rendite zurückzahlen muss. Das bedeutet, wir alle werden das dann mit höheren Ticketpreisen quasi diesen Autobahnneubau finanzieren. Und beides ist weder fürs Klima gut, noch für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Benjamin Stephan von Greenpeace über den Treibstoff HVO 100 und den Haushalt des Bundesverkehrsministeriums. Danke, schön. Auf Mallorca wird gegen Massentourismus demonstriert, in Barcelona wird härter reguliert, in Venedig müssen Touristinnen und Touristen jetzt Eintritt zahlen. Auch in Prag ist Overtourism ein Thema. Die Besucherzahlen sind höher als vor Corona, der Wohnungsmarkt ist angespannter denn je und die Regierung will nun härter gegen Online-Vermietungsplattformen vorgehen. Heute soll dazu das Tourismusgesetz geändert werden. Aus Prag Marianne Allweis.
Die Karlsbrücke in Prag ist immerhin breit genug für den steten Touristenstrom. Große Gruppen mit Kopfhörern schieben sich über die Moldau, schlängeln sich vorbei an Souvenirständen und asiatischen Hochzeitspaaren samt Fotografen. Einheimische verirren sich selten hierher. Viele Besucher finden das normal.
Also für die Großstadt ist das super. Ich finde das Gewusel schön.
Ja, also ich schließe mich an. Ich finde es auch angenehm. Also es gibt überfülltere Orte.
In Prag zum Beispiel die schmalste Gasse Tschechiens in der Nähe der Karlsbrücke. Vorübergehend geschlossen, heißt es im Internet. Das stimmt so nicht. Theoretisch ist sie offen. Eine Ampel regelt sogar den Durchgang. Doch die Schaulustigen verstopfen selbst die breite Straße vor der Gasse. Wir haben das auf TikTok gesehen. Wir haben nach spannenden Orten in Prag gesucht und dann war die Gasse in 3-4 Videos. Das Restaurant hinter der Gasse am Moldauufer wollte nur noch zahlende Gäste durch die Gasse lassen und stellte ein Warnschild auf. Wegen der sozialen Netzwerke ist die Gasse so populär geworden, dass Massen hier durchgehen und wir verlieren Gäste. Inzwischen ist das Schild wieder abmontiert. Die Stadt Prag hat es entfernen lassen. Ihr gehört die alte Feuergasse. Doch die Debatte über Overtourism flaut nicht ab. Die Kellner im Restaurant verstehen die ganze Aufregung nicht so ganz. Naja, wir leben davon. Wir mögen Touristen. Hier im Zentrum wohnen eh nur reiche Leute. Die können in ihre Landhäuser flüchten. Aber wir müssen unsere Mieten bezahlen. Besonders auf der Kleinseite unterhalb der Prager Burg leben noch viele Einheimische. Hier gibt es nicht nur noch Touri-Kneipen und Ramschläden, sondern auch Galerien, Metzger, Obsthändler und Cafés mit Stammgästen. Ich selbst freue mich über Touristen, erzählt eine ältere Pragerin. Aber inzwischen sind manche Orte so entvölkert und überlaufen, dass die Atmosphäre darunter leidet, denn die hängt von der Gemeinschaft ab. Dieser Genius Loci Prags droht verloren zu gehen, unwiederbringlich. Wir Alteingesessenen versuchen, unsere Treffpunkte zu erhalten. Einige aus unserer Clique mussten aber schon wegziehen und kommen nur noch zu Besuch zurück.
Prag wird ungemütlich für die Prager, Marianne Allweis berichtete. In Bayern leben Wölfe, die das Bundesnaturschutzgesetz schützt. Ein Abschuss ist möglich, aber genau geregelt. In 10 Regionen sind sie standorttreu, also fest in ihren Rudeln oder als Einzeltiere sesshaft. Seit Mai gab es 3 Risse von Nutztieren zu vermelden. 2 Ziegen und ein Schaf wurden in Bayerns Norden, der Rhön, nachweislich von Wölfen getötet. Seit Mai vergangenen Jahres gilt in Bayern eine neue Wolfsverordnung, mit der die bayerische Staatsregierung vor allem eines regeln wollte: Sucht ein Wolf mehrfach die Nähe zu Menschen, darf er entnommen, also geschossen werden. Gestern hat nun der Bayerische Verwaltungsgerichtshof angekündigt, er werde diese bayerische Variante einer Wolfsverordnung kippen. Unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone ist zugeschaltet. Was hat denn den Verwaltungsgerichtshof zu dieser Ankündigung bewogen?
Naja, die Verwaltungsrichterin hat ganz lapidar einen ganz offensichtlichen formalen Fehler festgestellt. Die Staatsregierung hat bei der Einführung des Gesetzes gar nicht die anerkannten Naturschutzorganisationen im Vorfeld angehört. Damals im Wahlkampfjahr 2023 hat die bayerische Staatsregierung damit argumentiert, man müsse gerade den Almbauern noch vor der Almsaison dieses rechtliche Instrument an die Hand geben, um ihre Herden vor dem europaweit ja streng geschützten Wolf zu schützen durch schnellere Abschussmöglichkeiten auf der Alm. Und man könne deshalb nicht warten auf die Einwände der NaturschützerInnen. Interessant ist, bis jetzt wurde diese Möglichkeit noch gar nie genutzt. Man muss dazu sagen, noch liegt das Urteil nicht schriftlich vor. Deshalb müssen wir hier noch von Ankündigung sprechen. Aber letztlich kann man verkünden, dass diese Wolfsverordnung zum schnelleren Wolfsabschuss nicht mehr rechtsmäßig ist.
Wie groß ist die Freude bei den Naturschutzorganisationen?
Also Richard Merkner, Chef des Bayerischen Bund Naturschutzes, er sieht es pragmatisch nach dem Motto, weg ist weg. Der Wolf hat jetzt erstmal wieder mehr Schutz, auch mehr rechtlichen Schutz. Aber die Freude insgesamt, die ist jetzt nicht riesig, würde ich sagen, denn sie hätten sich eigentlich ein Urteil in der Sache gewünscht und nicht wie bei Verwaltungsgerichten halt üblich nur ein Urteil zur Form des Gesetz- oder des Verordnungsgebungsprozesses. Sprich, sie hätten gerne langfristig Klarheit darüber, ob die Wolfsverordnung der Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern nicht zu weit geht. Auch auf der anderen Seite übrigens, beim Bauernverband, hätte man da gern mehr Klarheit gehabt.
Jetzt hat ja jüngst ein europäisches Gericht der Wolfsentnahme in Österreich einen Riegel vorgeschoben. Hat das Auswirkungen auf Bayern?
Das ist eine ganz interessante Sache, weil in den Tiroler Alpen ja der Problemwolf 158 MATK geschossen wurde, nachdem er 20 Schafe gerissen hatte. Dafür hatte das Bundesland Tirol den Wolfschutz im Sommer 2022 temporär gelockert. Dagegen haben Naturschutzorganisationen geklagt und das Tiroler Gericht hat dann beim Europäischen Gerichtshof sozusagen nachgefragt. Der EuGH hat gesagt, die Aktion war illegal, der Wolf hätte nur geschossen werden dürfen, wenn sich die Wolfspopulation auf lokaler und nationaler Ebene in einem, Zitat, günstigen Zustand befände. Das sei in Österreich nicht der Fall. Und das hat möglicherweise wieder Signalwirkung für Bayern. Laut dem Bayerischen Rundfunk, der bei der Verhandlung dabei war, sei die Richterin zwischenzeitlich der Meinung gewesen, dann dürfe ja auch in Bayern schon gar kein Wolf geschossen werden. Worauf dann die Staatsregierung vehement entgegnet habe, so radikal dürfe man das EuGH-Urteil jetzt nicht auslegen. Auch in diesem Punkt sind jetzt alle gespannt. Äußert sich die Richterin in ihrem schriftlichen Urteil auch zu diesem sachlichen Punkt?
Genau, der große Streitpunkt ist der günstige Erhaltungszustand in Bayern, in Deutschland erreicht. Wie geht's jetzt weiter?
Also die Staatsregierung wird so schnell nicht aufgeben. Sowohl Ministerpräsident Markus Söder, CSU, als auch sein Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern, die haben angekündigt, eine neue Wolfsverordnung erlassen zu wollen. Die liege, so Glauber, schon in der Schublade. Sie wollen weiter vor allem auf den Almen lockerere Abschussregeln, denn da könne man das Vieh nur schlecht mit Wolfszäunen schützen.
Die Wolfsverordnung, die bisherige Wolfsverordnung im Freistaat Bayern, wird wohl gerichtlich gekippt, Tobi Krone berichtete. Der kleine Pazifik-Inselstaat, Nauru und das kanadische Bergbauunternehmen The Metal Company sitzen in den Startlöchern. Vor 3 Jahren bekundeten sie bei der internationalen Meeresbodenbehörde der International Seabed Authority ihr Interesse, die ersten im Tiefseebergbau sein zu wollen. Damit lösten sie innerhalb des UN-Seerechtsabkommens UN-CLOS einen Automatismus aus. Entweder würden die Mitgliedstaaten sich jetzt zügig auf Regeln für den Tiefseebergbau einigen, den sogenannten Mining Code. Oder Nauru und das Unternehmen könnten auch ohne Regeln einen Antrag auf Projektstart stellen, der ebenfalls überhaupt nur gut begründet abgelehnt werden könnte. Der Meeresboden und seine Schätze gelten nach Völkerrecht als Erbe der Menschheit, das heißt, gehört eigentlich allen. Seit Montag tagt in Jamaikas Hauptstadt Kingston der Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde. Ich fragte heute Vormittag Martin Webeler von der Umweltorganisation Environmental Justice Foundation, wie er die Stimmung dort einschätzt. Kommt der Startschuss für Nauru?
Das können wir so noch nicht sagen, weil es davon abhängig ist, ob sich das Tiefseebergbauunternehmen der Metals Company dazu entschließt, diesen Antrag einzureichen. Daran hängt es quasi. Und die Entscheidung liegt dann bei dem Unternehmen und bei dem Inselstaat Nauru.
Bei der Tiefsee geht es in der Regel um Gebiete, die der Hohen See zugerechnet werden. Und die Hohe See gehört ja allen und keinem, weil die Nationalstaaten dort keine Rechtsbefugnis haben. Warum dauert es so lang, bis endlich Regeln für den Tiefseebergbau aufgesetzt sind? Die tagen ja schon seit mehrfach zu dem Thema.
Ja, genau, richtig. Also diese Förderregularien, die werden jetzt schon seit 2016 verhandelt und die Staaten kommen dazu regelmäßig zusammen, inzwischen dreimal im Jahr. Und das dauert so lange, weil die Regeln unfassbar komplex sind, weil so viele Komponenten beachtet werden müssen.
Welche?
Und zum Beispiel, also fangen wir mal bei den Basis an, dass einfach die Profite natürlich auf eine gewisse Art und Weise ausgeschüttet werden müssen. Und das steht noch überhaupt gar nicht fest. Auch die Haftungsbedingungen zum Beispiel, welcher Staat haftet für was, wenn Umweltschäden auftreten, das ist noch nicht geklärt. Auch der erlaubte Umweltschaden, der zum Beispiel ausgeübt werden dürfte, das ist auch noch nicht geklärt. Das heißt, viele, viele Fragen sind einfach noch ungeklärt oder befinden sich eben in diesem Verhandlungsprozess und deswegen dauert das auch so lange.
Wie schätzen Sie die Schäden für die Umwelt ein?
Die Schäden werden immens sein. Aktuell wissen wir sehr wenig über die Tiefsee, aber wir bekommen immer mehr wissenschaftliche Kenntnisse über die Tiefsee. Und es ist so, dass das ein Umweltsystem ist, ein Ökosystem, was von sehr großer Stabilität geprägt ist. Dort haben wir Dunkelheit, Stille, reines Wasser. Und wenn wir jetzt dort eine Extraktivismusindustrie einführen, was eine der schädlichsten Industrien ist, die die Menschheit hat, dann wird das massive Auswirkungen auf die Umwelt haben, weil wir dort nämlich dann diese Mineralien entnehmen, die ganz wichtige Habitate sind für die Ökosysteme der Tiefsee. Und wenn wir jetzt über die Manganknollen sprechen, die jetzt abgebaut werden sollen, die wachsen in 1 Million Jahre 1 Zentimeter. Und wenn man die entnimmt, dann sind sie quasi für menschliche Zeitmaßstäbe gesprochen für immer entfernt. Und das Ökosystem wird sich dann auch nicht regenerieren.
Die deutsche Bundesregierung sagt jetzt nicht grundsätzlich und komplett Nein zu Tiefseebergbau, aber sie vertritt die Position, solange die Umweltauswirkungen so negativ beschrieben sind, beziehungsweise das Ausmaß der Schäden durch den Tiefseebergbau nicht ausreichend eingeschätzt werden können, sollte auf keinen Fall dieser Tiefseebergbau stattfinden. Wie sind denn insgesamt beim Rat und in der Vollversammlung der Internationalen Meeresbodenbehörde die Mehrheitsverhältnisse bei dem Thema?
Ja. Ja, das ist richtig. Also die Bundesrepublik spricht sich aktuell für eine Pause aus. Damit ist sie nicht allein. Es sind insgesamt 26 Staaten. Dazu gehört auch Frankreich, Kanada, Brasilien. Das heißt also sehr große Industriestaaten auch, die sich für eine Pause einsetzen. Vor 24 Monaten waren es noch 0 Staaten. Das heißt, es werden sukzessive immer mehr Staaten, die sich dagegen aussprechen. Es kam jetzt auch vor kurzem zum Beispiel Griechenland dazu. Das heißt, dieses Momentum existiert und es ist aber nicht nur in der Staatengemeinschaft existent, sondern auch im Privatsektor. Wir haben Unternehmen wie BMW, Google, Philips, die sich dagegen aussprechen, auch Menschenrechtsbeauftragte der UN, Finanzinstitute, der Fischereisektor. Viele, viele Stakeholder sprechen sich für einen Stopp im Tiefseebergbau aus.
Es tagt derzeit erstmal der Rat der Meeresbodenbehörde. Das ist eine kleinere Zahl von Staaten, 36 Staaten, die bestimmte Gruppen vertreten. Aber dann beginnt nach 2 Wochen die einwöchige Vollversammlung, wo 168 Staaten und die EU mit abstimmen können, die alle das UN-Seerechtsabkommen unterschrieben und ratifiziert haben. Dort wird die Wahl des neuen Generalsekretärs auch stattfinden. Der bisherige Amtsinhaber wird sehr kritisch gesehen von Ihnen. Warum?
Michael Lodge ist jetzt seit 8 Jahren der Generalsekretär. Er könnte jetzt wieder für die nächsten 4 Jahre gewählt werden. Wir sehen ihn sehr kritisch, weil er eine Vergangenheit hat, die darauf hinweist, dass er sehr enge Beziehungen zu Unternehmen pflegt, zu Bergbauunternehmen. Dazu gibt es auch zahlreiche öffentliche journalistische Investigationen dazu, die das offenlegen. Und auch die Bundesrepublik zum Beispiel hat einen sehr, sehr kritischen Brief vor einem Jahr an den Generalsekretär gestellt, wo sie kritisiert hat, dass er nicht neutral ist, was eigentlich seine Funktion ist, volle Neutralität zu wahren. Aber das wird in Frage gestellt. Und vor dem Hintergrund sehen wir diesen Kandidaten sehr kritisch.
Und wer ist Gegenkandidat?
Die Gegenkandidatin wird gestellt von Brasilien. Das ist Letícia Carvalho. Sie ist Meeresbiologin und arbeitet aktuell für die UN-Umweltorganisation. Sie wurde von Brasilien vorgeschlagen und würde natürlich ein ganz anderes Portfolio mitbringen. Aber wie gesagt, also eigentlich ist natürlich die Aufgabe des Generalsekretärs der Internationalen Meeresbodenbehörde, Neutralität zu wahren und diesen Prozess einfach zu begleiten und auszugestalten.
Norwegen möchte jetzt auf seinem eigenen Festlandsockel Tiefseebergbau zulassen. Das heißt, da, wo der norwegische Staat auch zuständig ist. Wie wirkt das bei der Tagung in Kingston?
Also es hat natürlich Implikationen in beide Richtungen. Wir sehen, dass Norwegen Tiefseebergbau machen möchte. Dementsprechend ist das natürlich dann auch eine Dynamik, die sich da auf dem internationalen Parkett entfaltet. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann aber auch die 27 Staaten, die sich dagegen aussprechen. Das heißt, hier entsteht ein Spannungsverhältnis einfach.
Der Tiefseebergbau vor gravierenden Entscheidungen. Das vorab aufgezeichnete Interview mit Martin Webeler von der Environmental Justice Foundation finden Sie nachher auch in der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Im Bereich der privaten Altersvorsorge werden derzeit Indexpolicen verstärkt beworben und verkauft. Doch nun warnt die Stiftung Warentest eindringlich vor diesen Finanzprodukten. Zu teuer, intransparent, die Renditechancen seien gering. Details von Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
Das Wort Index hat in der Welt der Anlageberatung einen ganz guten Klang. Es erinnert vor allem an börsengehandelte Indexfonds, die laut Meinung vieler Experten eine vergleichsweise einfache und günstige Möglichkeit sind, am Aktienmarkt zu investieren. Allerdings sind Indexpolicen ein anderes Anlageprodukt, nämlich eine Form der privaten Rentenversicherung, sagt Michael Bäumer von der Stiftung Warentest.
Die Werbung geht vor allem in die Richtung, den Kundinnen und Kunden zu verkaufen, dass man Sicherheit hat und gleichzeitig aber noch von den Renditechancen am Kapitalmarkt profitieren kann.
Die Warentester hatten die Leserinnen und Leser der Zeitschrift Finanztest gebeten, ihre Erfahrungen mit Indexpolicen zu schildern. Und die meisten Antworten zeigten vor allem Frust. Skeptisch stimmte die Tester auch, dass nur wenige Indexpolicen-Anbieter bereit waren, sich an der Untersuchung zu beteiligen. Anleger zahlen bei Indexpolicen einen vorab festgelegten Betrag ein, vergleichbar einer klassischen Rentenversicherung mit garantiertem Zins. Doch ist eine Indexpolice laut Stiftung Warentest vor allem ein schwer durchschaubares Finanzkonstrukt. Wobei der genannte Bezugsindex nicht das Problem ist, das kann, wie so oft bei Anlageprodukten, der deutsche Aktienindex DAX oder auch sein europäisches Pendant, der Eurostoxx 50 sein. Bei einer Indexpolice können Kunden nun die sichere Verzinsung wählen oder sie setzen sie als eine Art Wetteinsatz für eine Indexbeteiligung ein. Allerdings, viele Anbieter geben von vornherein nur einen Teil der Indexentwicklung an die Kunden weiter, zum Beispiel 25%. Nicht üppig, aber sie bieten somit zumindest eine Beteiligungsquote. Indexentwicklung und Anlageerfolg hängen zusammen. Doch manche Anbieter deckeln auf andere Art und Weise, zum deutlichen Nachteil des Anlegers. Michael Bäumer.
Die andere Variante ist, und das ist die schlimmere Variante, wenn der DAX Gewinne macht, egal ob der jetzt 10% oder 20% in einem Monat steigt, da ist dann für Sie bei 2% oder vielleicht 2,5% Feierabend. Mehr gibt es nicht. Wenn der im nächsten Monat aber Verluste macht, werden die Ihnen voll angerechnet. Und bei dieser Variante ist es natürlich sehr, sehr schwer, überhaupt in einen positiven Bereich zu kommen, weil die negativen Monate ja voll durchschlagen.
Selbst in guten Börsenjahren kann es bei Indexpolicen somit zu Nullrenditen und einem Verlust der sonst sicheren Verzinsung kommen. Und wirklich gesichert sei bei den Indexpolicen auch nur das erreichte Vertragsguthaben, was allerdings aufgrund der hohen Kosten in den ersten Jahren geringer als die Einzahlungen ausfällt. Die Warentester haben die Wertentwicklung von 12 Indexpolicen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist mager.
Im Schnitt lag die Verzinsung bei 1,64%. Das ist halt sehr, sehr wenig. Im Durchschnitt lag die Verzinsung, die man sicher hätte bekommen können, bei 2,6%.
Somit bieten die Indexpolicen kaum Chancen auf eine ordentliche Rendite. Finger weg, so die Empfehlung von Warentester Michael Bäumer. Wer schon einen Vertrag abgeschlossen hat, sollte ihn beispielsweise von der Verbraucherzentrale Hamburg oder einem anderen Finanzdienstleister überprüfen lassen und dann entscheiden, ob er die Indexpolice hält oder kündigt.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Hält der beschlossene Bundeshaushalt, was die Ampel verspricht? Fragt gleich der Kollege Gers ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.